Ja, habt ihr schon Pläne gemacht für die Adventszeit? Meine Frau hat sich ein großes Blatt Papier genommen und hat also alles, was feststeht, schon mal da eingetragen, um mal zu gucken, wo sind denn noch kleinere Lücken? Ja, so ein paar einzelne gibt's noch, aber wenn man daneben dann die Liste hat, was alles zu erledigen ist, dann sind die Lücken doch sehr klein. Ja, also irgendwo, also auch wenn ihr jetzt euch noch keinen Plan gemacht habt, habt ihr sicherlich aber euch schon im Hinterkopf Gedanken gemacht, was muss wie, wo, wann, wann machen wir diesen oder jenen Besuch, wann ist was in der SV, wann sind irgendwo Programme für heute Nachmittag, habt ihr ja auch was vorgehabt. Aber wenn wir mal nach markanten Punkten in der Vorweihnachtszeit gucken, dann gibt es ein paar rote Fäden an der Stelle. Was würdet ihr da so sehen? Bevor ihr einschlaft, dürft ihr mal mitmachen. Joachim, ich habe dich leider nicht verstanden. Ja, ich meinte aber so ein bisschen die Zeit damals so. Was ist da der rote Faden? Was sind so Punkte, die da rote Fäden sind, die immer wieder sich wiederholen? Keine Idee? Also ich hätte ein paar im Angebot. Das eine ist, es läuft nichts wie geplant. Maria hatte bestimmt nicht geplant, schwanger zu werden vor der Hochzeit. Ist trotzdem passiert. Der Josef hat bestimmt nicht gedacht, dass seine Verlobte schwanger wird, bevor er sie überhaupt heiratet. Die Hirten hatten vermutlich auch nicht geplant, ihre Herden über Nacht allein zu lassen, sowas Verantwortungsloses, und einfach wegzulaufen irgendwo in einen Stall. Herodes hat sicher auch nicht geplant gehabt, die Kinder da ermorden zu lassen, weil der neue König geboren ist und er nichts davon wusste. Gibt es eigentlich irgendjemanden in der Geschichte, bei dem das Leben so verläuft, wie es geplant war? Eigentlich geht's drunter und drüber. Und eins will ich mir heute mal ein bisschen näher angucken. Josef und der Engel. Matthäus 1, 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schanden bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Und als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Das Ganze beginnt mit einer Katastrophe. Ja, also der Josef, ein frommer Mann, hat Luther übersetzt, ein Gerechter, steht wörtlich da, ist verlobt und hat sich sicher seine Verlobte auch gut ausgesucht, auch ein frommes Mädchen, die seine geistlichen Werte teilt. Und jetzt ist die auf einmal schwanger. Die wussten damals auch schon, wie sowas zustande kommt, normalerweise. Und er wusste auch, dass er keine Aktien dran hat, dass sie schwanger ist, dass er damit nichts zu tun hat. Also, was ist da wohl passiert? Ich vermute mal, auf den Heiligen Geist ist er nicht gekommen. Und ich vermute auch mal, wenn die Maria ihm gesagt hätte: Du, nicht was du denkst, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie der Josef reagiert hätte. Vielleicht hätte er sich schlapp gelacht, vielleicht wäre er zornig geworden, weil das ja was Heiliges ist und weil er es nicht geglaubt hätte. Es kommt einfach alles anders. Nichts, wie es geplant ist. Sein ganzes Wertesystem gerät in Gefahr. Ja, also vom Alten Testament her gab es ja klare Regeln. Also je nach den genauen Umständen, das wird ziemlich differenziert da, aber je nachdem, wie die Umstände gewesen wären, hätte man sie einfach steinigen müssen. Ende der Fahnenstange. Übrigens inklusive dem beteiligten Mann. Das wird dann manchmal vergessen. Da werden nur die Frauen zur Verantwortung gezogen. Das Problem ist nur, die Frau trägt den Beweis in sich. Der Mann, wenn man ihn nicht gerade auf frischer Tat ertappt oder die Frau ihn verrät, ist etwas schwieriger. Sein Wertesystem gerät in Gefahr. Und er hat eine Lösung. Er will sie nicht vor Gericht bringen, er will sie nicht ausliefern. Aber jetzt heiraten will er sie auch nicht. Er hatte sich ja eigentlich eine Frau gesucht, die zu ihm passt, die seine Frömmigkeit teilt. Und das scheint ja jetzt nicht der Fall zu sein. Also ist seine Lösung, Vorsicht in Anführungsstrichen, seine Lösung ist, ich lasse sie einfach sitzen. Ich gehe, soll werden, was will. Und als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Gott funkt dazwischen. Das stimmt bei diesem Text gleich mehrfach. Ja, also die beiden hatten ihren Plan, in ein, zwei Jahren vielleicht heiraten, dann wiederum 9 Monate später frühestens Kinder kriegen und so weiter. Also da gab es einen Plan, aufgeschrieben oder nicht. Gott funkt dazwischen. Es läuft alles anders als geplant. Dann aber auch bei dem Josef, der hat sich jetzt seine Gedanken gemacht, wie löse ich das, hat ja auch eine Lösung für sich gefunden, auch wenn er noch am Grübeln ist, wie genau und vielleicht wann und was weiß ich und wohin. Und dann funkt Gott wieder dazwischen, er schickt einen Engel vorbei. Weiß nicht, ist euch schon mal ein Engel begegnet? Ich meine jetzt wirklich einer aus der unsichtbaren Welt. Engel, also Angelos ist ja einfach der Bote, Boten Gottes sind uns hoffentlich durchaus begegnet, meistens aus Fleisch und Blut. Aber hier ist ja tatsächlich ein übernatürlicher Engel, einer aus der unsichtbaren Welt, in die Sichtbare gekommen und redet mit dem Josef. Gott funkt schon wieder dazwischen. Also erst hat er einen Plan, dann hat er einen Ersatzplan. Und jetzt funkt Gott dazwischen, hat einen eigenen Plan. Er redet ihn erstmal an: Josef, du Sohn Davids. Das wird er vielleicht gewusst haben, dass er Nachkomme Davids war, verarmter Adel. Ja, muss ich jetzt als Handwerker sein, Geld verdienen, als Nachkomme eines großen Königs? Aber warum redet ihn ein Bote Gottes mit diesem Titel an? Das ist ihm vielleicht noch nie passiert, dass er tatsächlich irgendwo unmittelbar so angeredet wird. Auch wenn er wusste, dass er das ist. Also Sohn steht in der Bibel immer auch für Nachkomme, auch wenn da ein paar Generationen dazwischen sind. Vielleicht ist er auch hellhörig geworden. Was ist denn jetzt hier? Und das Ganze ist unglaublich. Erstmal, dass ihm überhaupt ein Engel begegnet. Denn ich meine, das ist heute nicht alltäglich und das war es damals auch nicht. Wir denken ja immer, diese übernatürlichen Erscheinungen, die wären zu biblischen Zeiten ständig passiert. Aber wir müssen mal überlegen, von Abraham bis Jesus sind 2000 Jahre. Und da hat es immer mal so kleine Hotspots gegeben, wo es plötzlich mal viele Wunder gab, viele Heil, also relativ viele. Ja, so 5, 6 im Leben, Laufe des Lebens eines Menschen. Und in den anderen Zeiten war das oft auch ruhiger, normaler. Ja, als Samuel berufen wird, da steht auch, es war, das Wort des Herrn war selten. Man hat es nicht mehr gehört, man hat Gott nicht mehr reden hören. Deswegen hat der kleine Junge auch nicht mit der Möglichkeit gerechnet. Ja, und das war auch zu Zeiten Josefs nicht üblich, dass ständig einem an irgendeiner Ecke ein Engel begegnet. Es war unglaublich, dass ihm dieser Engel begegnet. Und was der dann sagt, war noch unglaublicher. Die Schwangerschaft, die ist von Gott. Das Kind, das daran wächst, ist vom Heiligen Geist. Ja, deswegen habe ich vorhin schon gesagt, wenn das die Maria behauptet hätte, dann hätte der Josef also irgendwie, aber sicher nicht angemessen reagiert. Ja, vielleicht hätte er dieses hier gemacht, ich weiß nicht, oder das entsprechende Zeichen aus der damaligen Zeit. Sicher hätte er es nicht geglaubt. Es wird auch Gott gewusst haben, deswegen hat er ja den Engel dann losgeschickt. Maria, deine Frau, die ist schwanger vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Jeshua, das heißt Retter. Also das Wortspiel im Aramäischen hat es wahrscheinlich noch funktioniert. Ja? Dem sollst du den Namen Retter geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Übrigens nicht von den Römern. Wenn sie genau zugehört hätten, hätten sie es auch damals schon verstanden. Es hat ja da immer diese Missverständnisse gegeben, dass es dann politisch gedeutet wurde. Sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du, interessant, der Vater gibt den Namen, auch wenn er gar nicht der biologische Vater ist, dem sollst du den Namen Retter geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das finde ich übrigens auch bis heute interessant. Ich mache mir das auch gar nicht so oft bewusst. Wenn wir sagen, Herr Jesus, dann sagen wir, Herr, du Retter. Ja, wir haben heute relativ wenige Namen im Deutschen, deren Bedeutung wir noch direkt verstehen können. Ich habe ja noch fast so zwei. Ja, Karl kommt von Kerl und das war der Soldat, der Krieger, eben der Kerl, der da mit der Keule durch die Gegend läuft oder mit dem Schwert. Und Heermann ist der Mann des Heeres. Also meine Eltern waren scheinbar ziemlich militaristisch unterwegs. Dass ich gleich, nein, es waren meine beiden Großväter, die hießen so. Ja, dass ich zwei Vornamen habe und beide bedeuten auch noch annähernd dasselbe. Aber wir haben wenig Namen, die man versteht. Aber damals im Aramäischen, die Leute, die Hebräisch konnten, die Aramäisch konnten, die haben das noch verstanden. Dass der Mann Retter heißt. Also wenn ich jetzt zum Standesamt gehen würde, einen Sohn eintragen lassen wollen mit dem Namen Retter, ich hätte wahrscheinlich ein Problem. Ja, nehmen wir die hebräische Fassung, Jesus. Oder Jeshua. Er kriegt also gleich den Auftrag, dem auch einen Namen zu geben, der natürlich eine Bedeutung hat, der Gewicht hat. Du sollst diesen Jungen Retter nennen. Wozu? Der Zweck. Und dann das Warum. Also das Wozu richtet sich nach vorne. Er wird sein Volk retten. Das geht in die Zukunft. Das Warum, das geht rückwärts. Meistens hilft die Frage wozu mehr weiter als die nach dem Warum. Aber manchmal klärt Gott auch die Frage nach dem Warum. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Ist ja jetzt nicht genau derselbe Name. Warum hat er denn nicht Immanuel geheißen, sondern Jesus? Warum hat er nicht Gott mit uns geheißen, sondern Retter? Die Bedeutung ist letztendlich dieselbe. Durch Jesus, durch den Retter ist Gott bei uns. Und das heißt also, es war angekündigt, dass es so kommt. Und jetzt, ich weiß nicht, Glück oder Pech gehabt, jedenfalls den Josef hat es jetzt getroffen. Ihn und seine Maria, durch sie tut Gott jetzt das, was er Jahrhunderte vorher angekündigt hat. Und jetzt wird es erfüllt. Das ist gerade bei Matthäus ziemlich oft, auf das die Schrift erfüllt würde. Ja, also Matthäus ist der vielleicht von den vier Evangelisten, der am häufigsten darauf hinweist, dass das, was gerade geschieht, eine Erfüllung dessen ist, was schon Jahrhunderte vorher gesagt worden ist. Die anderen tun das auch hier und da, aber bei Matthäus kommt das ganz regelmäßig. Und das heißt, das, was Gott sagt, ist verlässlich. Gott hält sein Wort. Gott tut, was er versprochen hat. Und dann haben wir noch so einen roten Faden für die Weihnachtsgeschichte, nämlich Gehorsam. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus, Retter. Josef tut, was Gott sagt. Und ich glaube, das ist auch eine der Anwendungen. Jetzt ist das natürlich so eine Schwierigkeit. Wir haben vor Jahren mal in der Bibelstunde, vor noch der andere Bezirk, über Abraham gesprochen. Ja, geh aus deinem Vaterhaus und von deiner Familie in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann habe ich so gefragt, also wenn Gott dir jetzt sagen würde, pack mal deine ganze Habe in ein Auto, je nachdem, bei den Jüngeren reicht vielleicht noch ein PKW, bei den Älteren dann ein LKW, zwei LKWs, wie auch immer. Also der war ja immerhin schon 60, also älter als ich. Knapp älter. dann fahr mal los. Ich zeig dir unterwegs, wo es hingeht. Mal Hand hoch, wer von euch würde fahren? Damals in der, ja, ich weiß, ihr habt heute alle so schwere Arme. Damals in der Bibelstunde sagte dann jemand, wenn ich ganz sicher wäre, dass es Gott ist, der da redet, dann würde ich fahren. Da ist natürlich was dran. Ja, meistens sind ja unsere Ängste, unsere Zweifel. Ist das denn wirklich von Gott? Ich meine, das hat er ja hier geklärt bei Josef. Dadurch, dass ihm ein Engel erscheint, nicht irgendein Mensch erzählt ihm was oder es kommt ihm einfach so in den Sinn, sondern da steht tatsächlich einer vor ihm, wo klar ist, der kommt von Gott und der hat jetzt diesen Auftrag. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach zu tun, was Gott sagt. Es ist sicher ein bisschen leichter, wenn ich mir sicher bin, dass es von Gott ist. Aber leicht, leichter und leicht sind zwar grammatische Abwandlungen von demselben Wort, aber inhaltlich liegen sie himmelweit auseinander. Ja, leichter heißt nur, es ist ein bisschen weniger schwer. Leicht würde ja bedeuten, ach ja, klar, machen wir, kein Problem. Tun, was Gott sagt. Und dann auch tun, wie es Gott sagt. Ja? Der Josef hält sich in allen Punkten an das, was Gott gesagt hat und wie Gott es gesagt hat. Und dann auch tun, weil es Gott gesagt hat. Amen.